Guten Morgen miteinander. Ich habe vor, heute im Daniel weiterzufahren, Kapitel 8. Es denkt mir, es wird immer schwieriger. Ich habe aber, normalerweise habe ich ja schriftliche Vorlagen, ich habe die daheim liegen lassen. Man kann es aber auf der Homepage abladen, dort ist es bereits drauf und am Mittwoch wird sie dann noch mitnehmen, diese Vorlagen. Also jetzt wieder auf Schriftdeutsch. Daniel Kapitel 8. Ich habe das überschrieben mit Kampf der Mächtigen. Und ich möchte kurz zurückschauen, was wir gehabt haben, also nicht vom ersten Kapitel weg, sondern ich werde da mal noch Rückschau halten auf das Kapitel 7, ganz, ganz kurz, hoffe ich. Nachdem Daniel im ersten Jahr des Königs Belsazar von Babylon eine Vision hatte, hat er jetzt im dritten Jahr wieder eine Vision. Es sind also mindestens 2 bis 3 Jahre vergangen seit der letzten Vision, und das war eben das Kapitel 7, das ich in zwei Predigten aufgearbeitet habe. In Kapitel 7 hatte Daniel die Vision der 4 Tiere, die da aufeinander folgten. Die Vision, die stellte einen Überblick dar über die ganze Geschichte bis zum Ende, wo Jesus als Herrscher die Macht übernimmt, wo er wiederkommt, wo Gott dann einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft und die Herrschaft Gottes, die Herrschaft Jesu kein Ende nehmen wird. Das war so die Zeitspanne aus der Zeit Babylons, von da, wo Daniel gelebt hat, bis ganz an den Schluss. Also eine riesen Zeitspanne, die Daniel da behandelt hatte. Hier in Kapitel 8 ist es etwas anderes. Wir hatten im 7 ein Horn, da hat sich alles fokussiert am Schluss auf dieses eine Horn, das sich gegen den Höchsten, heißt es da, erhoben hat, gegen Gott. Das finden wir auch in Kapitel 7, in Kapitel 8. Da hat es auch mit Tieren zu tun, aber diese Tiere haben eine ganz andere Erscheinungsform. Hatten wir es damals im Kapitel 7 mit Löwe, mit Bär und Panther zu tun und dann noch mit einem undefinierbaren Tierwesen, so haben wir es heute auch wieder mit Tieren zu tun im Kapitel 8, die wir eigentlich kennen. Es ist ein Widder und es ist eine Ziege. Die Tiere in ihrer Erscheinung sind also überhaupt nicht identisch mit dem, was wir in Kapitel 7 gehabt hat, in Kapitel 8. Ich müsste entschuldigen, wenn ich da mal ein Krüsimüsi mache, aber das ist nur jetzt am Anfang. Nachher ist das dann nicht mehr. Ich rede dann wirklich von Kapitel 8. Aber auch hier im Kapitel 8 wird gekämpft und am Schluss fokussiert sich die Vision auch wieder auf ein Horn. Es ist das Horn des Ziegenbockes. Aber dieses Horn des Ziegenbockes ist nicht identisch mit dem Horn auf dem undefinierbaren Tier, das ja vorher 3 andere vorhergehende ausgerissen hat. Es geht hier um eine andere Person, es geht um eine andere Zeit in dieser Geschichte. Wir werden das sehen, aber mir ist das noch wichtig, dass wir das nicht durcheinander bringen und schon gar nicht, dass wir diese als identische Aussagen oder Ereignisse anschauen. Es sind wirklich 2 verschiedene Dinge. Hat das Horn damals gegen die Heiligen gekämpft im Kapitel 7, da steht es, gegen die Heiligen des Höchsten, so sehen wir, dass das Horn hier gegen das Heer des Himmels kämpft. Also es gibt schon Parallelen. Und es ist nicht immer ganz einfach, das eine vom anderen dann auseinanderzuhalten. Deshalb habe ich das kurz einleitend gesagt, es geht nicht um dieselbe Zeitperiode. Vielleicht kann man mal das Licht vorne löschen. Ich versuche mal da etwas. Jawohl, ja, das kommt sogar. Wie wunderbar, wenn die Technik funktioniert. Und da habe ich auch Licht, super. Daniel, ich werde das etappenweise nun durchgehen, dieses Kapitel 8, und wir lesen zuerst die Verse 1 bis 4. Im Jahr 3 der Königsherrschaft von Belsazar, dem König, wurde mir, Daniel, eine Schauung zuteil, nach dem, was mir zuerst zuteil geworden war. Und in der Schauung sah ich, und als ich sah, da war ich in Susa, Shushan steht da, aber wir nennen es Susa, in der Burg, die sich in Elam, der Provinz, befindet. Und die Schauung sah ich, und da war ich am Kanal Ulai. Und ich blickte auf und sah hin, und siehe, ein Widder stand vor dem Kanal. Der hatte zwei Hörner. Und die zwei Hörner waren lang, und das eine war länger als das andere. Und das längere wuchs später. Ich sah, wie der Widder nach Westen und nach Norden, nach Süden stieß, und kein Tier hielt ihm stand. Und da war niemand, der aus seiner Hand rettete. Und er tat, was er wollte, und er tat groß. Mal bis hierher. Daniel ist also in der Burg Susa. Das ist, vielleicht, wenn ich jetzt Glück habe, kommt das richtige Bild, tatsächlich. Wir sehen hier die Karte. Wir sehen hier Assyrien, Medien, Persien und ganz links Griechenland. Wir reden jetzt von dem Reich, von dem Medo-Persischen Reich. Daniel sieht das voraus im dritten Jahr des Belsazars, das war noch Babylon. Und der regierte dann noch 7 Jahre. Und Daniel sieht sich nun in dieser Vision, und jetzt müsst ihr schauen, es gibt einen roten Ring, das klappt sogar, also das ist wunderbar. Da ist Susa, das ist in diesem unteren Teil, und wenn man genau sieht, dann hat es da in Susa so ein Fluss hier. An diesem Fluss liegt Susa, und hierhin sieht er sich versetzt. Nun ist der Text nicht ganz klar, ob er nun wirklich da war oder ob er sich einfach in dieser Vision dort sah. Dieser Kanal führt dann, das gehört nicht unbedingt, ist nicht so wichtig, aber der führt dann hier unten zusammen mit in den Euphrat, der Tigris ist ja hier, und die kommen hier zusammen, und auch hier kommt eben dieser Kanal Ulai, der hat heute einen anderen Namen, der heißt heute Karun, kommen hier zusammen. Und der war schiffbar, da konnten Schiffe fahren drauf. Also da befinden wir uns jetzt, Daniel sieht von hier aus nun seine Vision, und was sieht er am auf der anderen Seite des Kanals, oder an diesem Kanal, sieht er nun einen Widder. Und dieser Widder hat zwei Hörner, das eine wuchs etwas später, das andere war vorher da, aber blieb klein, und das andere, das zweite, wurde größer. Das ist ein Bild für das griechische Reich. Für das Medo-Persische Reich. Medien war zuerst da, hatte zuerst den Herrscher. Darius zur Zeit von Daniel war ja ein Meder. Der Meder Darius ist da genannt. Das sehen wir dann im nächsten Kapitel. Im Kapitel 9 lesen wir im Jahr 1 des Darius. Also das war ein Meder. Aber später, Kyros zum Beispiel, Darius war nur 3 Jahre da über Babylon gesetzt, und dann kam Kyros, und Kyros war Perser. Und das persische Reich hat eigentlich das Medische in sich aufgenommen. Das war dann ein gemeinsames Reich. Die Meder waren nicht einfach weg vom Fenster, aber Persien hatte die Vorherrschaft. Und das ist das Bild dieses Widders. Das zweite Horn, die Perser sind größer geworden, haben die Meder eigentlich in sich aufgenommen, einverleibt sozusagen, und so wurde das dann ein Reich. Als Daniel diese Vision sah, war noch Babylon die Macht in der Region. Allerdings ist bereits das Medo-Persische Reich, also die Meder und die Perser, sind größer geworden. Und man konnte vielleicht ein wenig voraussehen, was sich da anbraut. Und nun sehen wir, dass dieser Widder sich nach allen Seiten breit gemacht hat. Und zwar nach drei Seiten. Das ist ja interessant, dass wir lesen, dass er vorwärts gekommen ist. Und was lesen wir? Nach Westen, nach Norden und nach Süden. Also Daniel ist hier. Nach Osten ist nichts gesagt. Warum? Weil hier ja schon das bestehende Reich ist. Das sind schon die Meder und Perser. Jetzt nach Norden geht das hier rauf, nach Westen geht es hier rüber und nach Süden dann runter Richtung Ägypten. Und genau dieses Gebiet haben die Meder, das Medo-Persische Reich, dann ausgemacht. Also die Bibel ist auch geschichtlich recht genau. Das ist nicht einfach irgendwelchem Zufall überlassen. Vom Gesichtspunkt, wo Daniel war, ist das eigentlich klar. Und die Bibel und die Geschichte bestätigt eigentlich, was hier die Bibel schon vorausgesagt hat. Und wirklich vorausgesagt hat. Nun, Daniel war also da in dieser Burg. Und nun sieht er, wie dieser Widder wie ein Rammbock in diese drei Gegenden hinausstößt. Und es heißt hier, niemand kann ihm widerstehen. Es war ein starkes Reich. Und hier sehen wir auch, es geht um eine ganz andere Zeit schon als im Kapitel 7. Es geht um die Zeit, als die Meder und Perser die Weltherrschaft hatten. Und was unmittelbar darauf folgt. Und um zu sagen, um das nicht einfach der meiner Idee zu überlassen, lesen wir kurz voraus im Vers 20, da gibt nämlich der Engel Daniel die Auslegung. Er sagt, der Widder mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige von Medien und Persien. Also das ist nicht von mir erfunden, ich habe mich da ganz der Bibel unterordnet. Interessant ist auch das Neubabylonische Reich. Babylon existierte ja schon sehr lange. Aber das Neubabylonische Reich, wo Babylon zu einer Weltmacht wurde unter Nebukadnezar, das hatte die Herrschaft ungefähr während 90 Jahren. Wenn wir jetzt das mit dem persischen, Medo-Persischen Reich vergleichen, die haben ungefähr 200 Jahre die Weltherrschaft ausgeübt. Das ist also schon ein Riesenunterschied und es war auch viel grösser. Babylon hat nie über diese ganze Region, die hier grün eingezeichnet ist, geherrscht. Also genau Richtung Persien war Babylon nicht weit. Babylon hat irgendwo hier aufgehört, so in diesem Bereich, und hat dann auch Griechenland, gehörte nicht dazu, und dann noch unten bis Ägypten, aber nur etwa so in der Nilgegend war Babylon. Und also die Perser hatten schon einiges mehr eingenommen. Wir gehen weiter, ich will ja nicht einfach bei diesen Dingen, die nebensächlich sind, stehen bleiben. Wir lesen weiter in Daniel 8, Verse 5 bis 8a. Und ich gab acht, und siehe, von Westen kam ein Ziegenbock über die ganze Erde, ohne den Boden zu berühren. Und zwischen seinen Augen hatte der Ziegenbock ein ansehnliches Horn. Und er kam auf den Widder mit den zwei Hörnern zu, den ich vor dem Kanal hatte stehen sehen, und mit grimmiger Wucht rannte er gegen ihn an. Und ich sah, wie er den Widder erreichte, und er war erbittert gegen ihn und stieß den Widder und zerbrach ihm die beiden Hörner. Und der Widder hatte nicht die Kraft, ihm standzuhalten. Und er warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und es gab niemanden, der den Widder aus seiner Hand rettete. Und der Ziegenbock tat über die Maßen groß. Ist ja interessant, wir haben schon am Schluss vom vorherigen Abschnitt gelesen, dass der Widder, da lesen wir am Schluss, er tat groß. Und hier beim Ziegenbock lesen wir, er tat über die Maßen groß. Diese feinen Unterschiede sind manchmal noch ganz interessant. Wir finden vom Widder nie irgendwie eine Person hervorgehoben. Ein Horn, das sich irgendwie ganz speziell in Szene setzte, so dass die Bibel den Fokus stark auf ihn legte. Dass die Perser haben den Israeliten erlaubt, zurückzukehren in ihr Land, nach Jerusalem. Sie haben auch erlaubt und sogar geboten, den Tempel wieder aufzubauen. Das geschah unter den Persern. Da war keiner da, der dem Volk Israel den Kampf ansagte. Ja, da war mal, zur Zeit von Esther war da ja einer, der Haman, ja. Diese Geschichte kennen wir aus dem Buch Esther, aber das kam nicht von den Herrschenden, von den Königen. Das kam von einem Untergebenen, aber wir wissen, es ist nicht gelungen. Aber ansonsten war das persische Reich gegenüber Israel, wie auch gegenüber den anderen Völkern, recht loyal. Sie hatten gewisse Freiheiten. Und wie gesagt, Israel durfte unter der Macht der Perser den Tempel wieder aufbauen. Sie bekamen sogar Geld dafür. Es wurde vom persischen Staat unterstützt. Jetzt lesen wir aber nach diesem Widder, dass ein anderes Tier kommt, ein Ziegenbock, das Besondere, es war nur ein Horn in der Mitte zwischen den Augen, lesen wir. Und hier geht es nicht darum, dass dieses Tier so ausgesehen hat, weil es solch ein Tier gibt. Das gehört in die Märchengeschichten, so das Einhorn-Typ, oder? Das dann den Baum rammt und drin stecken bleibt, ja. Beim tapferen Schneiderlein. Das geht nicht um das. Hier will die Bibel einfach zeigen, es gibt dieser Ziegenbock, der hat ein Horn, und es gibt eine Person, die hier herausragt. Es ist ein Reich, das von einem beherrscht wird, und wir lesen, dass er ohne den Boden zu berühren, dieses Reich, dieses persische Reich, das ja groß und stark war, schon 200 Jahre existierte, als Herrschaft, als Weltherrschaft, als Weltreich, hat es einfach eingenommen in kürzester Zeit. Und wir lesen auch hier vom Engel, im Vers 21, und der langhaarige Ziegenbock ist der König von Javan. Javan ist Griechenland. Und das große Horn zwischen seinen Augen, das ist der erste König. Also die Bibel zeigt hier klar, worum es sich handelt. Da gibt es eigentlich gar keine Spekulationen dazu. Das Königreich ist Griechenland, und sein erster König war in diesem Sinn Alexander der Große. Der hat diese Gebiete innert kürzester Zeit eingenommen. Und wenn wir denken, dieser Alexander hat mit 20 Jahren, er war 20-jährig, als er König wurde, als er die Macht über Griechenland übernommen hatte. 20-jährig. Das ist unglaublich sowas, aber das hat es gegeben. Und er hat in der Rekordzeit das Persische Reich erobert. 334 vor Christus griff Alexander die Perser an und besiegte sie endgültig im Jahr 333. Stellen wir uns mal vor, der ist von hierher gekommen, Griechenland, und ist innerhalb von 2 Jahren hat er dieses Gebiet eingenommen. Innerhalb von 2 Jahren, das ist fast unglaublich. Und dann muss man noch sehen, dass Alexander sein Reich, sein Heer war höchstens etwa ein Drittel so groß wie das der Meder und Perser. Also da hat auch die Bibel mit den Worten, wie es hier Daniel ja voraus, jetzt müssen wir uns mal vorstellen, das hat er schon über 200 Jahre, es ist 200 Jahre waren die Perser am Sagen. Und das hat er so vorausgesehen, über 200 Jahre vorher, wie das geht. Unglaublich, und doch, die Bibel, die ist zuverlässig. Das soll uns ein Vertrauen geben in Gottes Wort, auch in dieser Beziehung. Und Alexander hat diese Reiche eingenommen und dann ist er zurückgekehrt, hat das alles eingenommen, Indien, und dann hat er einen Feldzug geplant, hier hinunter nach Arabien. Er war dann in Babylon, bekam da ein Fieber und starb an diesem Fieber, bevor er diesen Feldzug durchführen konnte. So schnell wie er gekommen war, so schnell ist dieser Alexander auch wieder verschwunden. Es ist schon interessant, wir lesen ja im Prediger, Angie hat ein Lied gemacht darüber, im Prediger 3, einen interessanten Abschnitt, wo es steht, jedes Ding hat seine Zeit. Und da lesen wir unter anderem in Vers 8, das ist Prediger 3, Vers 8. Es gibt eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Es gibt eine Zeit des Kriegs und eine Zeit des Friedens. Welchen Gewinn hat, wer etwas tut davon, dass er sich abmüht? Das kann man bei Alexander sehr gut sagen. Er hat all das eingenommen, er konnte seinen Erfolg nicht einmal auskosten. Er starb eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Gott setzt uns allen eine Zeit zum Leben, eine Zeit zum Entscheiden, eine Zeit, in der wir aufgefordert sind, ihm zu gehorchen, auf ihn zu hören oder aber den eigenen Weg zu wählen. Am Ende dieser Zeit bleibt jedoch nur das, was Gott wohlgefällt. Wir können immer auch aus solchen Geschichten und Ereignissen Lehren ziehen. Wir lesen weiter ab Vers 8. Ich lese nochmals den ganzen Vers 8. Und der Ziegenbock tat über die Maßen groß. Doch als er stark geworden war, wurde das große Horn abgebrochen und an seiner Stelle wuchsen 4 ansehnliche in die 4 Winde des Himmels. Und aus dem einen von ihnen kam ein Horn hervor, aus dem kleinsten, und es wurde übermäßig groß, gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde. Und es wurde groß bis an das Heer des Himmels, und es Es wurde groß bis an das Heer des Himmels und es warf etliche vom Heer und von den Sternen hinab auf die Erde und zertrat sie. Auch gegen den Fürsten des Heeres tat es groß. Und diesem wurde das rechtmäßige Opfer entzogen und die Stätte seines Heiligtums wurde niedergetreten. Und unrechtmäßig wurde für das regelmäßige Opfer, unrechtmäßig wurde für das regelmäßige Opfer ein anderer Opferdienst eingesetzt. Und die Wahrheit warf es zu Boden und was es unternahm, tat es mit Erfolg. Und ich hörte einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der redete, bis wann gilt diese Schauung vom regelmäßigen Opfer und vom Unrecht, von der Verwüstung, dass Heiligtum und Opferdienst preisgegeben und zertreten werden. Da sprach er zu mir bis zu 2300 Abenden und Morgen. Dann wird das Heiligtum zu seinem Recht kommen. Aus dem Reich Alexanders wurden 4 Reiche. Als er starb, hat sich sein Reich in 4 Teilreiche aufgeteilt. Das sah David Daniel da in dieser Vision. Und auch das hat der Engel dann erklärt, dass das so ist. Aus den 4 Hörnern wuchs aber eines, das war wieder besonders. Das kennen wir aus Kapitel 7. Zu Beginn war es klein, also unscheinbar, nicht anders als die anderen. Aber jetzt im Gegensatz zum Kapitel 7 hat das nicht 3 andere vor sich ausgerissen. Es erwuchs aus einem dieser 4, es wurde größer und hatte die Vorherrschaft. Und wir lesen auch, wo, dass es diese Vorherrschaft hatte. Und das war vorwiegend im Osten und im Süden. Das war das Seleukidenreich. Griechenland hat sich aufgeteilt in 4 Reiche. Ein Teil war der Teil Griechenlands und dann gab es noch 2 andere und eben dieses Seleukidenreich. Das war das größte gebietsmäßig, das größte Reich. Und aus dieser Seleukidenherrschaft ist dann ein Horn herausgewachsen und dieses Horn, dieses kennen wir mit Namen. Im Buch der Makkabäer ist davon berichtet, wir können das lesen im ersten Makkabäerbuch schon sehr früh, aber auch die Geschichtsschreibung bestätigt dann das. Hier geht es um den Antiochus Epiphanes. Epiphanes, das heißt der Erscheinende. Diesen Namen hat man ihm gegeben, als er Ägypten eingenommen hat, hat man ihn fast bejubelt und willkommen geheißen als der neue Pharao. Er selbst ließ sich später Epiphanes Theos bezeichnen. Das heißt erscheinender Gott. Antiochus kam etwa 175 vor Christus an die Macht. Also wir sehen, da ist nochmals eine recht lange Zeit vergangen, bis dieser Antiochus dann die Macht hatte. Also das griechische Reich hatte bereits einige Zeit Bestand. Da waren 4 andere Könige, bis dann dieser Antiochus kam. Die Bibel lässt diese 4 anderen eigentlich aus. Von denen spricht sie nicht, weil sie keine Bedeutung haben für die Heilsgeschichte und für die Geschichte des Volkes Israel. Aber dieser Antiochus, die hatte eine Bedeutung. Er wird deshalb hervorgehoben. Und er hat, es heißt hier im Text, er kam gegen das Land der Zierde. Hier ist Israel gemeint. Das heilige Land, Gott hat sein heiliges Land nicht einfach aufgegeben. Er hat ja Israel in die Gefangenschaft geführt, weil sie Schuld auf sich geladen haben. Aber er führte das Volk auch zurück unter den Persern. Und seit der damaligen Zeit, der Tempel war ja wieder gebaut, haben sie ihren Gottesdienst gehabt. Und nun also nach vielen Jahren, zig Jahren, kam dieser Antiochus Epiphanes und nahm das Land Israel ein. Er nahm Ägypten ein und dann eben auch Israel. Er war im Osten und im Süden. Wir haben vorhin gesehen, Süden, Ägypten, Osten, das war eben das medisch-persische Reich, das Seleukidenreich dann schlussendlich. Und er ist gegen die Zierde gekommen, Israel. Ja, und dann hat er dort etwas getan. Und das ist das, was eigentlich auch als der Gräuel der Verwüstung bekannt ist. Er hat im Tempel eine Zeusstatue errichten lassen, hat den israelitischen Gottesdienst verboten. Es durften keine jüdischen, israelitischen, religiösen Handlungen mehr vollzogen werden im Tempel. Aber er hat Schweine geopfert da. Und das war eine Entweihung des Tempels. Er ließ diejenigen, die an Gott, an dem wahren Gottesdienst festhielten, verfolgen. Er versuchte aber mit List viele jüdische Menschen auf seine Seite zu gewinnen und das hat er auch geschafft. Viele Israeliten wurden ihm dienstbar. Die wollten den Gotteskult, den Gottesdienst, muss ich sagen, nicht den Gotteskult, den Gottesdienst im Tempel wollten die eigentlich gar nicht. Und er hat auch viele führende Persönlichkeiten auf seine Seite gewonnen in Israel und gab ihnen entsprechend dann auch Anerkennung und eine gewisse Macht. Wir lesen nochmal in Vers 10, und es wurde groß, dieses Horn, bis an das Heer des Himmels. Und es warf etliche vom Heer und von den Sternen hinab auf die Erde und zertrat sie. Auch gegen den Fürsten des Heeres tat es groß. Und diesem wurde das regelmäßige Opfer entzogen. Und die Stätte seines Heiligtums wurde niedergetreten. Und unrechtmäßig wurde für das regelmäßige Opfer ein anderer Opferdienst eingesetzt. Und die Wahrheit warf es zu Boden und es war und was es unternahm, das tat es mit Erfolg. Nun eben, das Heer des Himmels ist hier erwähnt. So wie auch Sterne, die es auf die Erde warf und zertrat. Wer ist dieses Heer? In 2. Mose 7, Vers 4 oder 12, Vers 41, ich lese diese Verse jetzt nicht, werden die Stämme Israels als das Heer des Herrn bezeichnet. Oder in Kapitel 7, 20, 21, also von Daniel, lesen wir, dass das Horn, das kleine Horn, gegen die Heiligen des Höchsten kämpft. Dort ist es der letzte Krieg, der angesprochen ist, der Kampf des Antichristen. Hier aber in Kapitel 8 von Daniel muss davon ausgegangen werden, dass das Heer des Himmels, das Volk Israel, gemeint ist. Antiochus war nie so groß, dass man ihm irgendwie himmlische Macht hätte geben, zusprechen können. Es wird hier auch nicht von einer himmlischen Macht gesprochen. Es wird auch davon gesprochen, dass der Opferdienst im Tempel ja aufgehört hat und ein anderer Opferdienst eingeführt wurde. Und die Sterne, wenn wir uns an den Traum von Josef erinnern, als er einen Traum hatte und den seinen Brüdern und Eltern erzählte, da sah er 11 Sterne, Sonne und Mond, die sich vor ihm beugten. Wer waren diese Sterne? Das waren nicht Engel des Himmels. Das waren seine 11 Brüder. Er sah 11 Sterne, die sich vor ihm beugten. Das waren Menschen, das waren seine Brüder, das waren die Stämme Israels schlussendlich. Und in Offenbarung 1 lesen wir von den 7 Sternen, die Christus in der Hand hält. Und dann lesen wir, dass diese sieben Sterne die Boten, es heißt dort Engel der sieben Gemeinden sind. Jetzt müssen wir mal, ich habe das ja schon im Zusammenhang mit der Offenbarung mehrmals erwähnt, diese Sterne waren das Engel. Kann es sein, dass Johannes, der Apostel Johannes in der Offenbarung eine Botschaft bekommt, die er an himmlische Engel senden muss? Denn schreibe dem Engel der Gemeinde. Heißt das, er muss einem himmlischen Engel schreiben, dass dieser Engel der Gemeinde eine Botschaft überbringt? Engel kann man übersetzen mit Boten. Normalerweise werden diese im Neuen Testament mit Herold betitelt. Aber dort in Offenbarung steht jetzt eben Engel, aber im Sinn von Boten. Wer das genau ist, da streiten sich die Theologen, aber sie sind sich ziemlich sicher, dass das nicht himmlische Wesen sind. Es sind Menschen, die einen Auftrag haben, die zu Boten werden für die Gemeinde. Viele gehen davon aus, dass das älteste Gemeindehauptverantwortliche sind, zum Beispiel. Also die Sterne sind führende Persönlichkeiten und die tritt er auch in den Staub. Und jetzt muss man wissen, eben wie ich gesagt habe, dass dieser Antiochus Epiphanes viele vom Volk für sich gewonnen hat, inklusive führende sogar Priester. Hat er für sich gewonnen und mit ihnen das angezettelt, dass der Opferdienst im Tempel aufhört. Als solche erhalten sie, ja, Antiochus kämpft also gegen dieses, das Volk Gottes, das Volk Gott sich erwählt hat und wirft etliche vom Volk, aber auch Führende zu Boden. Die Geschichte zeigt eben, dass das so war, dass viele diesem Antiochus angehangen sind. Aber auch diese Zeit ist begrenzt. Sie wurden mit dem, dass sie Antiochus dienstbar waren, haben sie sich gelöst vom Gottesdienst, von Gott. Und damit sind sie aus den himmlischen Sphären, aus der himmlischen Berufung auf die Erde geworfen. Ähnliches sehen wir ja in der Offenbarung, wo der Aufständische, viele Sterne werden auf die Erde geworfen. Es sind viele, viele, die eigentlich zum Gottesvolk gehören würden, fallen ab. Und sie werden zu Boden geworfen. Vielleicht ist das eine Parallele, ich bin dem noch nicht so ganz nachgegangen. Aber hier können wir etwas verstehen, da hat es auch eine symbolische Bedeutung. Antiochus kämpft gegen Gottes Volk und es gelingt ihm für eine gewisse Zeit. Wir lesen dann hier von den, im Vers 14 von den 2300 Abenden und Morgen. Das betrifft das Opfer, das sehen wir im Text auch sehr gut. Es geht um das Opfer, das Abendopfer und das Morgenopfer und dann sind das im Ganzen 1150 Tage. Und interessant ist, genau so lang hat es gedauert, von der Zeit, als der Tempel entweiht wurde, bis er von den Makkabäern wieder geweiht wurde. Rund 1100 und ungrad Tage hat das gedauert. Im Dezember 167 fand die Entweihung statt und im Dezember 164 vor Christus die Wiedereinweihung. Er wurde gereinigt und wieder eingeweiht. Und etwas mehr als einen Monat später wurde der Tempelberg wieder befestigt gegen Angriffe von außen. Und Daniel hat das sehr gut hier gesehen als Vision. Diese 2300 Abende und Morgen. Und dann wurde der Tempel wieder in Ordnung gebracht. Wir lesen noch den, ja, fast letzten Abschnitt. Und als ich Daniel die Schauung sah, so suchte ich zu verstehen, und siehe, da stand mir einer gegenüber, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte eine Menschenstimme aus dem Ulai, und sie rief und sprach: Gabriel, lass diesen die Erscheinung verstehen. Und er trat neben mich, und als er kam, erschrak ich und fiel auf mein Angesicht, und er sprach zu mir: Gib Acht, du Mensch, die Schauung gilt der Zeit des Endes. Und als er mit mir redete, sank ich betäubt nieder mit dem Angesicht zur Erde. Da berührte er mich und stellte mich an meinen Platz. Und er sprach: Sieh, ich eröffne dir, was sein wird in der letzten Zeit des Zorns. Denn es gilt der festgesetzten Zeit des Endes. Der Widder aber mit den zwei Hörnern und den du gesehen hast, das sind die Könige von Medien und Persien. Der langhaarige Ziegenbock ist der König von Javan, und das große Horn zwischen seinen Augen, das ist der erste König. Und das Zerbrochene und das an seine Stelle vier traten, vier Königreiche werden aus einer Nation auftreten, aber nicht in seiner Stärke. Und in der letzten Zeit ihrer Königsherrschaft, wenn sie die Unrecht tun, das maßvoll vollgemacht haben, wird ein König zu auftreten mit hartem Angesicht und erfahren in Betrügen. Und seine Macht ist gewaltig, doch nicht aus eigener Kraft, und in unglaublichem Ausmaß wird er Vernichtung bringen, und er wird Erfolg haben, wenn er etwas unternimmt, und gewaltige, und ein Volk von Heiligen wird er vernichten, und dank seines Verstands und mit hinterlistiger Hand wird er Erfolg haben, und in seinem Herzen wird er groß tun. Und während Sorglosigkeit herrscht, wird er viele vernichten. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er auftreten, aber ohne dass Hand angelegt würde, wird er zerbrochen. Und die Erscheinung von den Abenden und Morgen, was gesagt wurde, ist wahr. Du aber halte die Schauung geheim, denn sie gilt fernen Tagen. In Vers 17 lesen wir, dass es am Schluss dieses Verses die Schauung gilt der Zeit des Endes. Das hat natürlich viele Ausleger dazu geführt, zu denken, das sei die letzte Zeit, in der wir vielleicht jetzt stehen. Das deute auf den Antichristen hin. Aber wenn wir im Zusammenhang lesen, geht es immer noch um den Opferdienst, um den Dienst der Opfer. Es ist die letzte Zeit des Zornes Gottes über seinem Volk. Wir lesen da auch in diesem Text: Vers 23. Und in der letzten Zeit ihrer Königsherrschaft, es geht um die vier Könige und dieses eine Horn, wenn die, die Unrecht tun, das Maß vollgemacht haben, die Unrecht tun, das ist Gottes Volk Israel, die sich von Gott abgewendet haben und eigene Wege gehen und Gott verachtet haben, und Gottes Zorn ist über das Volk gekommen. Und er schickt nochmals so einen Typen, um sie aufzurütteln, zurechtzuweisen, um zu zeigen: Hört mal, seht, was passiert, wenn ihr von mir weggeht. Auf diese Zeit hier ist das Zeit des Endes. Und am Schluss, das Ende, wenn der Zorn Gottes vorbei ist, wisst ihr, was dann geschah? Dann hat Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt. Die Zeit des Zorns über Israel ist zu Ende. Er sendet seinen Sohn, macht einen neuen Bund mit seinem Volk. Die Griechen wurden vom Römischen Reich abgelöst. Das dauerte noch etwa eine kurze Zeit nach Antiochos. Dann haben die Römer langsam die Herrschaft übernommen. Und als die Zeit reif war, und da sagt Paulus, in Galater 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist das Ende des Zorns über Israel. Wer hat die Botschaft des Evangeliums erhalten? Es waren Israel. Es waren die Jünger, alles Juden. Es war Israel, die Botschaft bekommen hat. Gott spricht wieder mit seinem Volk. Er hat 400 Jahre vor Christus aufgehört zu reden. Da waren die letzten Propheten. Diese Zeit, da haben wir die Makkabäerbücher, die Apokryphen sind da. In dieser Zeit gab es keinen Propheten. Gott hat durch Daniel und durch Jeremia und die Propheten vorher gesagt, was hier geschehen wird. Er hat das Volk aufmerksam gemacht durch seine Propheten. Hört auf mich. Und dann ist die Geschichte abgelaufen. Aber Gott hat in dieser Zeit nicht mehr geredet. Sie hatten das Wort. Sie hatten den Propheten Daniel zum Beispiel. Und wir lesen auch in den Makkabäerbüchern, dass sie sich darauf erinnert haben, die Makkabäer. Und so konnte Israel, nachdem der Tempeldienst wieder aufgerichtet war, eine autonome Regierung haben. Sie haben wieder selbst regiert und auch die Römer haben eine Selbstverwaltung akzeptiert, bis zu einem gewissen Maß. Und dann war die Zeit reif, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Von Antiochus muss man sagen, und das gilt jetzt für alle, auch für folgende, Antiochus war ein Typus für den Antichristen. Einfach das noch so viel. Aber die geschichtlichen Ereignisse haben sich zur Zeit dieses Antiochus erfüllt, der Perser, Meder-Perser und Griechen. Das, was hier steht, hat sich dort erfüllt, das wiederholt sich nicht. Aber dieser Antiochus Epiphanes war ein Typus für den kommenden Antichristen. Aber die Zeit, von der das redet, geht nicht in diese Zeit. Und jetzt ist interessant, Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, es sind viele Christus, Antichristusse schon gewesen. Er sagt, ja, der Antichrist wird kommen, aber ich sage euch, es sind schon viele gewesen. Und woher sind sie gekommen? Sie sind von uns ausgegangen. Wer ist uns? Uns ist in, aus der Sicht des Johannes, aus der gläubigen Gemeinde. Und uns ist für Johannes die gläubige Gemeinde aus allen, die Jesus Christus nachfolgen. Ob das nun Israeliten sind von ihrer Herkunft her oder aus anderen Völkern. Für Johannes sind das Personen, die aus der Gemeinde Jesu hervorgegangen sind. Aber er sagt dann auch, sie haben nicht zu uns gehört, sonst wären sie bei uns geblieben. Vielleicht müssen wir uns da auch mal Gedanken machen, wenn wir über Antichrist nachdenken. Sie sind von uns ausgegangen. Aber wer die Gläubigen angreift, und das hat dieser Antiochus gemacht, der greift letztlich Gott selbst an. Wer den Gläubigen den Gottesdienst verbietet, setzt sich an Gottes Stelle. Ein solcher Mensch ist im übertragenen Sinn in den Tempel Gottes gesessen. Nun, ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Und er nimmt für sich göttliche Rechte in Anspruch. Ich weiß, da kommen viele Diskussionen auf. Damit Antiochus sich in den Tempel setzen konnte, musste einer gebaut werden. Denn zur Zeit des Babylonischen Reiches, als Daniel diese Sicht hatte, und das war ja 350 Jahre vorher, also bevor der Tempel geschändet wurde, gab es keinen Tempel. Der musste zuerst gebaut werden. Und viele denken, es muss ein Tempel gebaut werden, das so wie Paulus in 2. Thessalonicher sagt, der Antichrist sich dort reinsetzen kann. Aber wenn wir darüber nachdenken, dass Johannes sagt, sie sind von uns ausgegangen, und wenn wir darüber nachdenken, dass wer denn die Gläubigen angreift, und wenn wir davon ausgehen, dass wer den Gottesdienst verbietet, sich selbst zu Gott macht und Verehrung erwartet, der braucht nicht unbedingt einen Tempel in übertragenem Sinn. Es braucht nicht, und das ist eine Diskussion, die wir geführt haben mit ein paar Leuten auch, als wir in Israel waren, braucht es einen dritten Tempel. Weil wir beim Daniel sind und es hier um den Tempel geht, ist das natürlich ein Thema. Ich bin der Meinung, es braucht keinen dritten Tempel. Der Antichrist ist nicht auf den Tempel angewiesen. Er kann sich als Herrscher aufspielen und die Gemeinde Jesu angreifen ohne einen Tempel. Er kann sich als Gott aufspielen, ohne dass er einen Tempel haben muss. Und er setzt sich eigentlich in die Gemeinde Jesu, die den neutestamentlichen Tempel darstellt. Vergessen wir das nicht. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Er kann sich da hineinsetzen, indem er Christen verbietet, den Gottesdienst zu halten. Naja, das kennen wir ja schon. Hä? Das ist ja nichts Neues, es geschieht nur noch nicht weltweit. Aber machen Sie mal einen christlichen Gottesdienst in Nordkorea. Naja, also auch das ein Typus des Antichristen. Und es scheint, dass Paulus selbst an diese Stellen angeknüpft hat in seinen Texten. Nun, ich komme zum Schluss. Es ist auch Zeit. Und lese noch den letzten Vers. Und ich, Daniel, war erschöpft, eine Zeit lang war ich krank. Dann aber erhob ich mich und kam den Pflichten beim König nach. Und ich war bestürzt über die Erscheinung und verstand sie nicht. Daniel war also erschöpft und krank nach dieser Vision. Er war damals 73, 75, so irgendwie. Und er schreibt auch, dass er sie nicht verstand. Klar, es ist ja 350 Jahre mindestens im Voraus. Es ist so, dass Propheten oft Dinge sahen, die nicht für ihre Zeit und sie selbst zu treffen sollte. Das lesen wir in 1. Petrus 1,12. Und so konnten sie es auch nicht verstehen. Aber immer wieder die Generation, die es traf, die haben sich daran erinnert und verstanden. Das werden wir auch noch im Kapitel 9 dann sehen. Daniel ging nach seiner Genesung einfach wieder seinen Verpflichtungen nach. Mit über 70 gegenüber dem König. Das war damals ja noch Belsazar. Er kehrte wieder in den Alltag zurück. Gott will nicht, dass wir aus lauter christlichen Vorstellungen entgehen. Das hat es immer wieder gegeben, solche Endzeitideen. Man hat die Arbeit verlassen und hat sich nur noch auf das Kommen des Herrn eingestellt. Daniel geht dem Tagesgeschäft nach. Er hat seinen Platz ausgefüllt und auch wir sollen den treu ausfüllen. Und dann stehen wir unter Gottes Segen. Gott vergisst seine Gemeinde nicht, Gott vergisst seine Gläubigen nicht. Alles hat seine Zeit. Ich möchte beten. Danke, Jesus, für die Botschaft und lass uns immer wieder aufmerksam sein, was du meinst. Dass wir verstehen, dass du der Letzte bist, der Erste und der Letzte, der alles überragt. Und ich bitte, dass wir das nicht vergessen und immer wieder auch ihre Bibel nachschauen, nachlesen und erkennen, was dein Willen ist für uns als Gemeinde, für unsere Zeit. Und dass wir lernen, dir zu vertrauen und nicht abfallen, fest bleiben und treu, wie es in diesem Lied heisst, fest und treu wie Daniel. Danke, dass du Gnade schenkst. Amen.